Ja, ich bin's wieder mal Werner und ja, mit einem Podcast. Und ich möchte heute noch einen kleinen Nachtrag liefern zum letzten Thema Krankheit und Heilung. Es ist ja ein sehr umfangreiches Thema. Alle Aspekte zu bedenken ist gar nicht möglich und würde auch eine Woche und viel länger, vielleicht ein ganzes Leben sogar dauern. Und mir ist schon auch bewusst, dass Christen hier sehr unterschiedlich denken, die Bibel zum Teil unterschiedlich verstehen und unterschiedliche Erfahrungen machen. Und wie gesagt, wenn jemand selber mit Krankheit zu tun hat, persönlich oder in seinem Umfeld, liegt das Thema noch mal anders, als wenn einer doch relativ gesund ist und nicht unmittelbar damit konfrontiert wird. Manchmal erstaunt es mich trotzdem, dass Christen und manchmal sogar je gläubiger sie sind, desto stärker sich mit dem Thema Heilung beschäftigen und dass ihnen Heilung unheimlich wichtig ist, kann man menschlich verstehen. Und bisschen verwundert es manchmal, weil wir reden oft ja auch von unserer Hoffnung, von einer herrlichen Zukunft bei Jesus und dass das Schönste noch kommt und halten doch oft so fest am Leben, als gäbe es das alles nicht. Wie dem auch sei, mag ja auch daran liegen, dass man in Heilungen einfach auch mal ein Stück des Wirkens der Realität Gottes sehen möchte. Das ist verständlich, das geht mir auch so. Und jede Krankheit ist eine Not. Und wer leidet schon gerne? Wie letztes Mal schon gesagt, Gott alleine ist es, der heilen kann. Er ist der Heiland. Oder wie Israel mal gesagt wird, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott heilt auf unterschiedliche Art und Weise. Er hat in unseren Körper Heilungskräfte gegeben als Schöpfer. Die Wunden schließen sich und so weiter. Er heilt mittelbar durch Forschung, macht euch die Erde untertan. Dieser Kulturauftrag, Medizin, Kräuter, Ärzte, Tabletten und all diese Dinge, da heilt auch nur Gott. Aber eben mittelbar, er gebraucht die Dinge dieser Welt, die letztendlich aus seiner Hand kommen. Natürlich, wenn Menschen damit im Spiel sind, gibt es immer auch Fehler und Schattenseiten. Aber das Gute überwiegt. Wer von uns möchte schon mit einem armen Land in Afrika tauschen, wo es diese Dinge in diesem Maße bei weitem nicht gibt? Und spätestens dann, wenn jemand eine Blinddarmentzündung hat, fährt er ins Krankenhaus und bevor er daran stirbt, wird er sich operieren lassen. Aber gut ist es dann, Gott zu danken, dass er bewahrt hat und medizinische Möglichkeiten schenkt. Gott heilt aber auch ganz oft sicherlich unmittelbar, vielleicht als Erhörung eines Gebetes oder einfach aus seinem Erbarmen heraus. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das in Ländern, wo es die medizinische Versorgung nicht so gibt, häufiger geschieht, weil auch nötiger. Aber auch in unserem Umfeld und auch ich in meinem persönlichen Leben habe das immer wieder erfahren, dass Gott auch, wir sagen hier mal, übernatürlich heilt, wobei Gott die größte Natürlichkeit ist, der wir hinterherhinken, sodass man sagen könnte, er heilt auch hier natürlich. Krankheit und Heilung, also ein sehr bewegtes Thema. Ich möchte auf ein paar Dinge heute neu eingehen. Gerade wenn es um die Erwartung geht, Jesus heilt. Wir können heilen durch den Glauben in seinem Namen. Sind wir dazu beauftragt? Es ist heute nicht genauso wie damals, als Jesus lebte und die Apostel wirkten. Die Apostelgeschichte heißt auch die Taten der Apostel. Eine Stelle, die immer wieder auch bewegt, ist aus der Abschiedsrede von Jesus, Johannes 14, Vers 12. Dort sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere tun als diese. Also eine sehr klare Aussage, aber doch auch nicht ganz leicht zu verstehen, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird das tun, was ich getan habe, und sogar noch Größeres tun. An so einem Vers hat man vielleicht ein Leben lang zu arbeiten, sich dran zu reiben, sich herausfordern zu lassen und zu sagen, ja, bei Gott ist so viel möglich und er will so viel durch mich tun. Herr, ich will dich nicht klein machen und ich möchte auch nicht klein machen, was du durch deine Gemeinde, durch deine Kinder in dieser Welt tun willst. Und trotzdem ist dieser Vers so zu verstehen, dass wenn Jesus Tote auferweckt hat, die an ihn glauben, noch mehr Tote auferwecken. Wenn Jesus Tauben das Gehör gegeben hat, Blinden das Augenlicht, dass die an ihn glauben, und dazu gehören auch wir, das in einem noch viel stärkeren Maße tun werden, in der Kraft Gottes, durch den Glauben oder durch Gebet oder Hände auflegen. Und hier, finde ich, ist auch ein Stück Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit nötig. Denn wenn das so gemeint ist, musst du dich mal fragen als Christ, hast du schon Tauben das Gehör gegeben, Blinden die Blindheit genommen, Tote auferweckt, mit wenig Tausende gespeist? Hast du selber schon Dämonen ausgetrieben und Menschen wurden frei und gesund und glücklich? Mal ganz ehrlich. Vielleicht kommt der Einwand, ja, weil wir diese Bibelstellen nicht lehren, weil wir uns da nicht nach ausstrecken, weil wir nicht genug glauben und beten. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und dann zeige mir mal die Gemeinden und die Christen, die in diesem Sinne mehr Wundertaten als Jesus, mehr Heilungen als er und Totenauferweckungen. Ich bin dankbar, wenn hier eine Notiz zu mir kommt, und da will ich mich daran freuen. Zeige mir in der weltweiten Christenheit Gemeinden, vollmächtige Männer oder Frauen Gottes, die mehr heilen, als Jesus heilte. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Beine zu verlängern. Das ist irgendwo ein Hokuspokus-Zeugs. Oder jemand hat in der Menge Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Ach du liebe Zeit. Sondern es geht wirklich um, wenn Gott heilen kann und er kann heilen und wenn er durch uns mehr tun will, dann müssen Gelähmte aus dem Rollstuhl aufstehen und endgültig geheilt sein von ihrer Lähmung. Da müssen Blinde in unseren Gemeinden wieder sehen können, Taube hören können und so weiter. Und wo geschieht das? Also wenn es da eine Adresse gibt, und das ist jetzt gut gemeint von mir, nicht irgendwo sarkastisch, wenn es da eine Adresse gibt, die du kennst, lieber Zuhörer, dann nimm bitte die Rollstuhlfahrer meiner Gemeinde mit und auch die Blinden in meiner Gemeinde mit und geh dahin. Wenn sie geheilt zurückkommen, dann werde ich, und damit verpflichte ich mich an dieser Stelle, dann werde ich sämtliche Kosten zahlen. Das ist es mir wert. So groß wird meine Freude sein. Weil das muss es ja geben. Wenn ich dieses Wort so verstehe, wir werden mehr tun als er, wer glaubt, wird die gleichen Werke tun, dann muss es das geben, dann ist das auch hier und da bekannt Und dann sollte man dorthin gehen und erleben, wie Gottes Wort stimmt. Oder ist es vielleicht anders gemeint? Oder nicht nur so? Wie ist es mit unseren Rollstuhlfahrern in der Gemeinde? Man könnte hier ja unterschiedliche Thesen anstellen. Die erste These ist, Gott möchte oder Gott will, dass sie geheilt werden und keinen Rollstuhl mehr brauchen, sondern gesund sind. Das geschieht aber nicht, weil wir zu wenig glauben und zu wenig beten und zu wenig erwarten. Also bleiben sie im Rollstuhl. Das wäre These Nummer 1. These Nummer 2 wäre, dass unsere Rollstuhlfahrer oder auch Blinden diese Krankheit haben, kommt vom Teufel mit seiner bösen Macht. Mit seinen negativen Kräften hat er hier Menschen derart behindert. Und sie bleiben im Rollstuhl und bleiben blind, weil wir als Gemeinde oder persönlich zu wenig entgegensetzen. Zu wenig glauben, zu wenig beten, zu wenig gebieten oder austreiben. These 3. Gott möchte nicht, dass sie geheilt werden. Jetzt zumindest. Zu Erdenzeiten nicht. Das bedeutet für uns, wir beten, dass Gott die Kranken stärkt, unsere Rollstuhlfahrer, unsere Blinden, dass er ihnen Halt gibt, dass er sie segne mit Kraft und Freude und immer wieder liebe Menschen an die Seite stellt. Oder These 4. Wir wissen die Hintergründe und Zusammenhänge nicht genau. Wir stehen mit dieser Not vor Gott, aber in einer Art und Weise, dass sowohl die Rollstuhlfahrer und Blinden als auch wir als Gemeinde und Christen einen tiefen Frieden mit der Situation haben und all unsere Sorgen immer wieder auf ihn werfen. Eine dieser Thesen wärst auch du vertreten müssen. Und wenn du sagst, wir tun Größeres als Gott, Jesus hat es doch verheißen, dann bitte ich dich, voller Glauben und Gebet unsere Rollstuhlfahrer zu heilen durch die Kraft Gottes und unseren Blinden das Augenlicht zurückzugeben. Und ich bitte dich, nicht nur für Kopfschmerzen bei jemandem zu beten, das ist auch wichtig, aber hier soll sich doch, wenn wir Größeres tun, soll sich doch die Wahrheit dieser Bibelstelle erweisen. Ich erinnere an Bunke, er ist letztes Jahr verstorben. Als er damals die Feierkonferenz in Frankfurt hielt, Tausende kamen, sagte er im Vorfeld, es werden lange Reihen von Krankenwägen vorm Zelt, ich glaube es war ein Zelt, stehen. Und sie werden alle nach der Veranstaltung leer zurückfahren. Wenn ich richtig informiert bin, ist nicht ein einzig Gelähmter oder Rollstuhlfahrer wirklich geheilt worden. So viel zur Wirklichkeit, so viel zur Wahrhaftigkeit. Es geht um Krankheit und Heilung. Ich will Gott nicht kleiner machen, als er ist, das kann ich auch gar nicht. Über jede Heilung freuen wir uns, aber wir müssen auch wahrhaftig und ehrlich damit umgehen können, was ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte geschehen, was geschieht heute in der Christenheit. Und wie sind die Erfahrungen in unserem Umfeld? Und wir sollten zu diesen Situationen einen Glauben haben, aber der so ist, dass wir auch einen Frieden haben und dass er mit der Bibel übereinstimmt. Krankheit und Heilung ist ein wichtiges Thema. Ich sprach auch von der Zeit Christi und den Zeichen des Messias. Ich sprach auch von der Zeit der Apostel und den Zeichen der Apostel, 2. Korinther 12. Und wenn wir dann in die Briefe des Neuen Testaments schauen, wir haben 21 Briefe im Neuen Testament zum allergrößten Teil an Gemeinden, christliche Gemeinden, an Christen geschrieben. Und nun wäre doch zu erwarten, dass in jedem Brief irgendwie die Rede von Krankheit und Heilung ist oder die Erinnerung an diesen Auftrag oder die Herausforderung, betet für die Kranken, legt ihnen die Hände auf, heilt sie im Namen Jesu. Das ist unser Auftrag und wir werden Größeres tun als er. Tatsache ist aber, dass von 21 Briefen in nur 1, 2, 3, 4, 5 Briefen, also in nur 5 Briefen von 21 Briefen, dieses Thema leicht angeschnitten wird. Und nur 2 Briefe es thematisieren. Und ich möchte das kurz mit uns durchgehen, um einfach nochmal zu zeigen, die Verkündigung des Evangeliums, lasst euch versöhnen mit Gott, das ist absolut primär. Das andere wird maximal gestriffen. Erstaunlich. Erstaunlich, wenn man sich die Christenheit anschaut und manche Gruppierungen, die kaum ein anderes Thema heute zu kennen scheinen. Die erste Stelle ist nicht im Römerbrief, der erste große Brief, erstaunlich, der bedeutendste Brief, kein Wort über Krankheit, Heilung oder irgendein Auftrag in diese Richtung. Auch da, wo die Geistesgaben erwähnt werden, ist nicht von der Gabe der Heilung die Rede, Römer 12. Die erste Stelle, 1. Korinther 11, im Zusammenhang mit dem Abendmahl, dass dann, wenn jemand lieblos, unwürdig das Mahl nimmt, heißt es ja, darum sind auch, Vers 30, sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Hier ist von Kranken, Schwachen die Rede, Leute, die vor der Zeit sterben, weil sie mit einer sündigen Haltung und mit einer Lieblosigkeit zu den Glaubensgeschwistern das Abendmahl nehmen. Es hat aber mit unserem Thema Heilung und Krankheit so nichts zu tun. Dann die nächste Stelle ist 1. Korinther 12. Das ist die erste von 2 bedeutenden Stellen. 1. Korinther 12, auch im Korintherbrief, wenn von den Gnaden bzw. Geistesgaben die Rede ist, die der Heilige Geist verteilt in den Gemeinden, in der Gemeinde an den Gläubigen, zum Dienst aneinander, dann ist in Vers 9 auch die Rede davon, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist oder durch den Geist Gottes. Und dann auch am Ende von Kapitel 12, wo Paulus das nochmal aufgreift. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen und so weiter. Also hier wird von dieser Gabe, gesund zu machen, gesprochen. Wer sich ein wenig im griechischen Grundtext damit beschäftigt, findet heraus, es ist die jeweils in jedem Fall neu verliehene Möglichkeit und Begabung von Gott, jemanden zu heilen. Durch Glauben, Gebet oder wie auch immer. Also nicht etwas Gepachtetes, sondern es ist immer wieder neu verliehen für die neue Situation der Krankheit. Und man kann hier nur sagen, wenn in einer Gemeinde jemand diese Gabe durch den Geist Gottes bekommen hat, kann man nur sagen, Halleluja, das ist wunderbar. Und auch wenn in unserer Gemeinde jemand diese Gabe hat und man merken würde, wenn derjenige oder diejenige mit jemand betet oder vielleicht die Hände auflegt, vielleicht in großer Demut, nicht auf der Bühne, zu Hause, wo auch immer, und es wird besser mit demjenigen, dann täten wir nur gut daran, diesen Bruder oder diese Schwester immer wieder auch zu Kranken zu schicken. Überhaupt keine Frage. Wunderbar. Und wo das in der Welt diese Gabe gibt, in den Gemeinden, kann sich diese Gemeinde darüber freuen und dankbar sein. Das ist 1. Korinther 12, eine zweite Bibelstelle, die einfach mal Krankheit nicht nur streift, sondern etwas intensiver hier mit der Gabe der Heilung in Verbindung bringt. Eine nächste Bibelstelle haben wir, also eine dritte, in Philipper 2, 25. Philipperbrief, Kapitel 2, 25. Ich lese, da schreibt Paulus an die Philipper, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter, Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein, aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Das ist einfach ein Erfahrungsbericht. Der liebe Bruder Epaphroditus war todkrank. Es war wohl auch eine Ungewissheit, wird er daran sterben oder wird er noch weiterleben können. Und Paulus sagt, Gott hat sich über ihn erbarmt. Es muss also besser geworden sein. Das erleben wir, das erlebt die ganze Welt. Und wenn so etwas geschieht, freuen wir uns, dass Gott Gebete erhört, dass Gott sich erbarmt und dass jemand wieder gesund werden darf, selbst da, wo man dachte, es könnte dem Ende entgegengehen. Zu unserem Thema Krankheit und Heilung sind jetzt hier nicht neue Aussagen oder gar in diese Richtung, ihr werdet Größeres tun, als Jesus es tat. Dann haben wir eine vierte Bibelstelle, 1. Timotheus 5, 23. Diesen Brief schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und dort schreibt Paulus, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu um des Magens willen und weil du oft krank bist. Also Timotheus war öfters krank, hatte wohl Magenprobleme und Paulus empfiehlt ihm, nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch immer wieder ein bisschen Wein, weil das wohl gute Medizin wäre für sein Leiden. Paulus sagt nicht, komm zu mir, ich lege dir die Hände auf oder ich bete für dich. Jesus wird dich auf jeden Fall heilen. Timotheus, glaube noch ein bisschen mehr, lass uns ein bisschen ernsthafter beten. Das ist der Wille Gottes, alles andere wäre Regiment des Teufels und dem müssen wir entgegentreten. Nein, das sagt Paulus nicht, sondern hier wird diese Erkrankung ein Stück getragen und ein medizinischer Rat weitergegeben. Und diese fünfte, ist das die fünfte? Oder? Eins, zwei, drei, vier. Diese fünfte Bibelstelle haben wir im Jakobusbrief. Das ist der Abschnitt, den ich letztes Mal ja mit uns betrachtet habe, wo es um das Ältestengebet geht in der Gemeinde. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, hat er Sünde getan, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander auch eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist wiederum auch eine ausführlichere Bibelstelle, die sich mit dem Thema Krankheit beschäftigt und wo es diese Anweisung gibt, die Ältesten, wenn sie gerufen werden, sollen über den Kranken beten, ihn salben, Schuld soll bekannt werden, wenn Schuld vorhanden ist und hier die große Zusage, es wird besser werden, kann bedeuten, jemand wird gesund, kann auch bedeuten, jemand wird in der Niedergeschlagenheit aufgerichtet, bekommt neue Kraft und vielleicht manchmal auch eben neue Kraft durchzuhalten in dieser Durststrecke der Erkrankung. Summa summarum, ich möchte nochmal unterstreichen, wir haben 21 Gemeindebriefe oder Briefe an Timotheus Philemon, 21 Briefe im Neuen Testament und in nur zwei Briefen wird etwas ausführlicher von Krankheit gesprochen und etwas Grundsätzliches gesagt. 1. Korinther 12, wenn es um die Gabe der Heilung geht und wohl der Gemeinde, die jemand hat, während da nicht offen ist, ist selber schuld. Und wenn von dem ältesten Gebet gesprochen wird, Jakobus 5. Die anderen drei Stellen systematisieren gar nichts, es sind flüchtige Erwähnungen und tragen zu dem Thema Krankheit und Heilung nichts bei. Ist das nicht erstaunlich? Es sind Briefe an die Gemeinde,
an die gesamte Christenheit damals. Trotzdem bin ich der Meinung, Gott heilt mittelbar und unmittelbar. Trotzdem bin ich der Meinung, Gott erhört auch Gebet. Aber es steht bei weitem nicht so im Vordergrund, diese Thematik, wie sie von vielen Christen in den Vordergrund geschoben werden. Und was wir eben absolut nicht erkennen können, dass weder die erste Christenheit noch die Kirchenmissionsgeschichte noch die heutige Christenheit, geschweige denn wir als Gemeinde, die gleichen Werke tun wie Jesus, geschweige denn größere tun. Ich habe noch keine Blinden geheilt, noch keine Tauben. Ich habe noch keine Gelähmten aus dem Rollstuhl heraus geheilt. Wäre wunderbar, aber ich möchte ehrlich sein, ich hab's nicht. Und wenn es eine Adresse gibt, wo jemand das im Namen Jesu tut, ich zahle die Kosten, wenn unsere Schwerkranken gesund zurückkommen. Dazu verpflichte ich mich. Und nur noch eine letzte Stelle, Markus Kapitel 16. Wir haben in Markus Kapitel 16 einen Schluss des Evangeliums, der beginnt ab Vers 17. Ursprünglich endete das Evangelium in Vers 16, dann wurde aber ab Vers 17 der Abschnitt zugefügt. Also in meiner Bibel steht zum Beispiel die Anmerkung: Nach den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Genau, also ist noch ein bisschen anders, mit Vers 8. Die Verse 9 bis 20, so dieser ganze Abschnitt, sind im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden. Vermutlich um dem Markus-Evangelium einen den anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. Und hier heißt es eben ab Vers 17, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Also mal davon abgesehen, dass es eine nicht so stark überlieferte Textstelle ist, gehe ich davon aus, dass es vollgültig auch Gottes Wort ist, wie alles andere im Markus-Evangelium. Aber man muss hier sehen, wir haben keinen Auftrag, sondern hier ist einfach nur geschildert, was geschieht. Im Matthäus-Evangelium haben wir einen Auftrag, sogar imperativ am Ende. Da heißt es, geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da ist also ein Auftrag, da ist ein Gebot, da ist ein Imperativ, Evangelium verkündigen, Menschen zu taufen, zu Jüngern zu machen. Und dem muss man nachkommen. Und da sind wir herausgefordert, natürlich auch aktiv zu werden, zu beten, zu glauben. Hier ist nur eine Beschreibung, wenn es heißt, die Zeichen aber, die Folgen werden, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und das ist eine Beschreibung dessen, was ja auch geschehen ist immer wieder und sicherlich auch hier und da immer wieder geschieht. Aber nicht als Auftrag, sondern das macht Gott, wann er es macht, wie er es Gott macht, bei wem er es machen will, das ist doch völlig seine Souveränität. Sie werden folgen von Gott her, denen, die da glauben. Und wenn irgendwo Christen böse Geister austreiben konnten, Halleluja. Wenn Christen in echter Weise Zungen reden, wie es die Bibel meint, wunderbar. Wenn Christen Schlangen, giftige Schlangen hochheben müssen, und es geschieht ihnen nichts. Toll. Wenn sie Tödliches trinken und sie sterben nicht dran, es schadet ihnen nichts, freuen wir uns mit. Und wenn es mit Kranken besser wird, weil die Hände ihnen aufgelegt werden, sage ich Halleluja. Das ist doch alles gar keine Frage. Aber dieser Text meint nicht, so, ihr müsst böse Geister austreiben. Ihr müsst in Zungen reden. Das ist ein Auftrag, ein Befehl. Ihr müsst Schlangen anpacken. Also da sind Christen auch schon dran gestorben, weil sie einfach mal da meinten, das können wir jetzt. Ihr müsst Tödliches trinken. Auch daran sind Christen schon gestorben, weil sie meinten, da steht's doch, ich mache es jetzt. Und dann waren sie tot. Oder ihr müsst den Kranken die Hände auflegen, damit es ihm besser wird. So ist das nicht zu verstehen. Sondern das sind Folgeerscheinungen der Gläubigen. Und das schenkt Gott so, wie er will und wann er will. Und das gibt er immer wieder auch als begleitende Dinge. Aber nicht im Auftrag und Befehl. Da haben wir den Missionsbefehl, das Evangelium zu verkündigen. Dass wir hier ein Imperativ hätten und nun mache ich das und mache ich das und mache ich das. Und es ist bei vielen einfach auch daneben gegangen. So, nun hoffe ich, dass ich nicht mehr Verwirrung gestiftet habe als Klärung. Bin mir auch hier bewusst, unser und auch mein Wissen ist Stückwerk. Und es gibt sicher noch viele andere Aspekte. Und manche haben sicher auch viel mehr erlebt, keine Frage. Aber ich möchte trotzdem summa summarum sagen, für mich zumindest, selbstverständlich ist Gott nicht jemand, der es gut findet, wenn Menschen krank sind oder vor der Zeit sterben, wie 1. Korinther 11 erwähnt. Selbstverständlich nicht. Aber es ist eben eine Erscheinung in dieser von Gott getrennten Welt. Gott ist derjenige, der heilt, der Herr, unser Arzt. Wie gesagt, er macht das mittelbar und das ist nach meiner Meinung nicht geringer, als wenn er unmittelbar heilt, aus dem Himmel heraus, direkt, ohne Menschen, ohne Medizin, durch ein Wunder. Das tut Gott auch, aber wir stellen auch fest, dass Krankheiten bleiben und die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass auch Christen am Ende an einer Krankheit sterben. Und die Gott dann nicht weggenommen hat. Die Verheißung, dass er alles heilt, bleibt, da spielt bei Gott Zeit keine Rolle, denn am Ende im Himmel werden alle Tränen abgewischt werden. Kein Schmerz, kein Geschrei und kein Tod wird dort mehr sein. Die Bibelstellen zum Thema Heilung fordern uns heraus, von Gott etwas zu erwarten, im Glauben zu beten oder auch immer wieder Hände aufzulegen. Aber das Thema ist in den Briefen an den Gemeinden bei weitem nicht so groß, wie man erwarten müsste. Eigentlich sind nur zwei definitive, aussagekräftige, systematische Texte vorhanden. 1. Korinther 12, die Geistesgabe zu heilen. Wunderbar, wenn es das in der Gemeinde gibt, wenn jemand diese Gabe hat. Und Jakobus 5. Der Auftrag an die Ältesten, wenn sie gerufen werden, über Kranke zu beten und sie zu ölen. Gott wird aufrichten, retten und das kann für uns bedeuten, Gott nimmt Krankheit weg, in Klammern bis zur nächsten Krankheit, wir sind ja noch nicht im Himmel, Klammer zu, oder Gott stärkt in der Krankheit, im Leiden, er richtet auf, und er trägt durch. Soweit jetzt erstmal. Macht's gut und ich wünsche gute Verdauung. Tschüss.